Guten Morgen miteinander. Wir haben den Gottesdienst angefangen mit dem Lied Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Und gerade auch, weil heute 1. Advent ist, wollen wir wirklich an Jesus denken und über ihn Sachen auch hören. Jesus, unser Vorbild. Soll ich das Headset abstellen? Irgendetwas dröhnt ganz verrückt. Jetzt ist es besser. Nein. Wenn ich es abstelle, ist es besser. So, jetzt habe ich es wieder angelassen. Ich probiere einfach. Ich rede, dann kannst du aussteuern. Wir schauen aus zwei Kapiteln im Matthäus-Evangelium ein bisschen das Leben von Jesus an. Er ist ja wirklich unser Vorbild. Wenn wir an ihn glauben, dann sollen wir ihn als Vorbild haben, ihm nachfolgen. Was bedeutet aber an Jesus glauben? Wir sagen das einfach immer so, oder? Ja, glauben an Jesus. An Jesus glauben heisst eben, er ist mein Vorbild. Ihm will ich nachfolgen. Ich will zum Beispiel nacheifern, obwohl es mir klar ist, dass ich nie eine Länge in diesem Sinn, aber er ist mir ein Beispiel. Was ich tue, das will ich an seinem Wort messen, an seinem Wort in der Bibel, weil der Glaube ohne Werk, der ist tot. Wenn wir nichts machen, dann sieht man nichts von unserem Glauben. Uns ist allen klar, Werk retten nicht. Ich muss nicht Werk machen, um gerettet zu sein. Aber wenn ich glaube, dann will ich aus Liebe Werk tun. Entweder Gott gegenüber aus Liebe oder aus Liebe den Mitmenschen gegenüber. Und genau das hat ja Jesus auch gemacht. Er hat sich selber auch als Vorbild hergestellt. Er hat seinen Jüngern am letzten Abend, vor dem letzten Abendmahl, der letzte Abend, wo er noch mitten ist, hat er ihnen gesagt, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wir kennen dort die Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und es ist ein bisschen eigenartig vorgekommen, dass jetzt da der Herr und Meister ihnen, den Diener, die Füße wäscht. Das ist verkehrt die Welt. In einem Haus hat es damals Sklaven gehabt. Die haben die Füße gewaschen von den Gästen. Aber sicher nicht der Hausherr. Und schon gar nicht der Meister, der grosse Rabbi. Der Petrus hat es ja gar nicht wollen. Aber Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Vorbild. Dienet einander. Und achtet einer der anderen höher als sich selber. Nehmt das Vorbild an mir. Und es ist ein Vorbild von der Liebe. Im gleichen Kapitel, ein paar Vers weiter, an dem letzten oben, sagt er seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich komme noch drauf, manchmal lenkt unsere Liebe nicht. Und dann brauchen wir wirklich Hilfe von Gott. Und wie Jesus Menschen liebt, schauen wir jetzt ganz praktisch an, mal aus dem Matthäus 14 vor allem. Und das Kapitel, das fängt sehr, sehr traurig an. Es fängt an mit der Nachricht, dass der Johannes der Täufer ist enthauptet worden im Gefängnis. Wir kennen die Geschichte, die meisten von uns, wir wissen warum. Und sonst spielt es im Moment keine Rolle, aber er war der Wegbereiter von Jesus Christus. Jesus hat sich durch ihn taufen. Und jetzt gehen die Jünger bitten um einen Leichnam, um einen Torso von Johannes dem Täufer ohne Kopf und tun den beerdigen. Und dann gehen sie zu Jesus und sagen ihm das. Und da sehen wir eine eindeutig menschliche Seite von Jesus. Er ist ganz Mensch und er ist ganz Gott. Und jetzt als Mensch wird er wirklich traurig. Es ist, als hätte er es nicht gewusst. Das ist die menschliche Seite. Und er sagt zu den Jüngern, jetzt nehmen wir ein Schiff und fahren über den See. Er ist dran, zu Menschen zu reden. Ich muss in die Stille haben. Wir würden das heute modern sagen, der will Trauerarbeit machen. Jesus ist jetzt traurig. Und jetzt gehen sie ins Schiff und fahren ab und die Menschen sehen das und laufen ihm nachher um den See herum. Und wo er ankommt, an dem Ort, wo er eben in die Stille will, hat es da Haufen Menschen und Haufen Kranken. Und Jesus sagt nicht, kommt, wir fahren wieder zurück, ich will da die Stille. Sondern er erbarmt sich über die Menschen und fängt an, ihre Kranken zu heilen. Er macht das fast den ganzen Tag. Heilt einen Kranken nach dem anderen, alle ihre Kranken. In einem Evangelium steht sogar, die Menschen sind ihm vorgekommen wie Schafe, die keine Hirte haben. Und er hat sich erbarmt. Er hat nicht gesagt, ich brauche jetzt Zeit für mich. In seiner Liebe hat er die Not gesehen von den Menschen und ist ihm das wichtiger gewesen als seine Stille, die er brauchen sollte. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Die Jünger werden langsam müde. Den ganzen Tag arbeiten und über den See fahren, jetzt wieder die Leute und so weiter. Und sie sagen zu Jesus, du schick doch die Leute jetzt heim. Weil wenn die noch lange hier an dieser Sonne stehen und so, dann haben sie dann nicht mehr genug Kraft. Wir sind an einem einsamen Ort. Wir können hier denen nichts geben zum Essen. Schick sie heim, sonst mögen die nicht heimlaufen. Die fallen um unterwegs. Die brauchen zu essen. Und dann sagt ja Jesus, der berühmte Satz, ja, gebt ihr ihnen zu essen, oder? Und die Jungen, ja, was? Wir sind hier allein, weit und breit, kein Dorf, wo wir etwas kaufen könnten und wir haben nichts. Ja, das hat er. Ja, 5 Brötchen und 2 Fische. Also gut. Bringt mir das. Und nachher machen, dass die sich da 50 und 50 in 50er Gruppen ungefähr einfach hersetzen. Jetzt haben die armen Jünger aus meiner Sicht einen wahnsinnslogistischen Auftrag. Setzen mal 15 bis 20.000 Leute einfach hurtig so 50 und 50 zusammen ins Gras da. Es sind 5.000 Männer ohne Frauen und Kinder zählt. Das sind 15 bis 20.000 Personen, die da sind. Jetzt haben die Jünger zu tun. Und sie machen das. Und nachher kommen sie zu Jesus zurück und er dankt für die 5 Brot, die 2 Fische und fährt an zu brechen. Und die Jünger verteilen. Ist jemand von euch, sagt man dem heute noch so, Serviertochter oder Kellner oder Kellnerin? Wenn ihr jetzt 20.000 Leute versorgen da, dann lauft ihr. Das geht jetzt Kilometer. Das geht in die Beine. Hin und her und hin und her, einen Korb voll holen bei Jesus, wieder verteilen und nachher wieder zurück. Oh, und jetzt muss ich noch weiter, oder? Und nachher muss man noch weiter. Das ist enorm, was die machen. Und alle werden satt. Es bleiben 12 Körbe voll übrig. Und etwas tut mich schön an dieser Geschichte. Wenn du denkst, ich habe nicht so viel Liebe wie Jesus, dann hast du recht, das haben wir nicht. Und wenn du denkst, meine Liebe reicht nicht für alle Menschen. Dann denkst du auch richtig, die reicht nicht für alle Menschen. Aber wenn einfach wie ich, was die Liebe anbetrifft, so mickerige 5 Brötchen und 2 Fischchen hast, dann bring es einfach zu Jesus. Und er kann mehr machen daraus, dass es reicht. Und das erstaunt mich immer wieder. Wir sind doch alles zusammen Menschen, oder? Und uns sind halt die einen ein bisschen sympathischer und die anderen vielleicht ein bisschen weniger sympathisch. Manchmal wissen wir nicht einmal, warum. Aber man sagt, so ein Führungskurs, wenn man in eine Saal hineingeht und da sind Menschen und man kommt dem gegenüber, innerhalb von 30 Sekunden hat man das Gegenüber klassifiziert. Das ist komisch. Wieso sind wir so? Dann ist er uns sympathisch oder nicht. Und jetzt kann es sein, dass er in Anführungszeichen, unsympathische Hilfe braucht. Und Jesus sagt, uns musst du auch lieb haben, du musst ihm helfen. Der passt aber nicht in dein Schema. Wisst ihr was? Jesus gibt genug Liebe, es geht. Wir können einander lieb haben. Und das ist eigentlich ein Wunder, dass das funktioniert, wenn wir nur wollen. Wenn Jesus das Wenige, was wir haben, tut vermehren. Das ist wirklich schön. Und jetzt wird es halt doch Abend. Und eigentlich sollte man jetzt die Leute entlassen. Und manchmal verblüfft uns Jesus. Seine Jünger schickt er jetzt plötzlich weg. Wahrscheinlich hat er, ich kann nicht einmal sagen, er hat ein paar Arme mit, weil er weiss ja, was ihm jetzt passiert. Er schickt sein Schiff, sie sollen nach vorne überfahren, er tut noch die Menschenmenge entlassen, er nimmt sich noch eine Zeit für die und sie sollen nachher mit dem Schiff ans andere Ufer. Okay, die Jünger gehen und Jesus entlässt die Volksmenge. Gibt ihnen noch gute Worte auf den Weg und so weiter. Und endlich ist er allein. Und kann jetzt am Abend spät auf den Berg steigen und beten. Und seiner Trauer Ausdruck geben über das Ableben von Johannes dem Täufer, über den Verlust. Er macht das. Und die Jünger auf dem See leiden Not. Der Wind ist ihnen entgegen. Sie wollen mit dem Schiff, offenbar Segelschiff, über und das geht irgendwie nicht. Die sind stundenlang auf dem See, also so gross ist der See dann auch nicht, dass man im Normalfall ein paar Stunden hat bis über. Aber ich war einmal mit einer Schulklasse auf dem Öschinensee und dann ist von unten rauf eine Wolkenmasse gekommen und innerhalb von 10 Minuten waren wir im Nebel gewesen. Nicht mehr gesehen. Der Öschinensee ist nicht gross. Aber ich habe kein Ufer und nicht mehr gesehen. Und 4 Bootchen mit Schülern. Was machst du jetzt? Da habe ich einfach allen gerufen und immer geredet und gesagt, jetzt kommen wir auf meine Stimme zu. Wir haben ihn lange nicht mehr gesehen. Wenn sie dann 2 Meter nach sind, hat man sie gesehen und gesagt, alle Bootchen lang heben und jetzt fahren wir in eine Richtung, oder? Wir probieren. Aber du könntest auch so stundenlang auf dem Maschinensee rumrudern, wenn du das Ufer nicht siehst. Wir haben es gefunden, zum Glück. Aber sie haben Not auf dem See. Sie haben einen schweren Tag hinter sich. Die haben gekrampft. Und jetzt krampfen sie noch einmal. Die ganze Nacht. Und Jesus sieht das. Und manchmal, wenn wir selber so leiden und Not haben, wie die Jünger hier auf dem See, dann denken wir vielleicht, jetzt, wo Jesus am nötigsten hat, ist er nicht da. Jetzt hat er mich allein gelassen. Hat uns vorgeschickt, etwas zu machen und jetzt läuft es nicht und es geht nicht. Und er ist einfach nicht da. Das ist für die Jünger sehr, sehr schwierig. Aber Jesus weiss, was er macht. Und jetzt passiert die Geschichte, die wir auch kennen. Jesus kommt vom Berg oben runter und läuft einfach über den See. Und geht zu diesen Jüngern. Um die 4. Nachtwache heisst es. Das wird zwischen 3 und 6 am Morgen sein. 4, 5 ist vielleicht. Es ist noch feister, es hat Wellen, es blaset, es kutet, es tut. Die Jünger sind am Rand von der Anstrengung, von der Erschöpfung. Und jetzt kommt da einer auf dem Wasser zu laufen. Die Jünger fangen an zu schreien, steht in der Bibel, die haben Angst. Und sagen, es kommt ein Gespenst. Ich habe lange ein bisschen gelacht über die Geschichte. Mittlerweile mache ich es nicht mehr. Was hätte ich gedacht? Du hast einen ganz starken Tag in den Knochen. Und jetzt bist du auf dem See und nichts geht, wie es sollte. Du bist zwar ein erfahrener Mann und ein gestandener Mann, du bist nicht irgendwie ein Angsthase. Du hast schon manches Stürmchen erlebt auf dem See, als Fischer oder sonst. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert und jetzt krampfst du in diesen Wellen hin. Das gibt's. Aber dass einer auf dem Wasser kommt zu laufen, das gibt's nicht. Definitiv nicht. Das muss ein Gespenst sein. Und Jesus sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Hast du das Gefühl gehabt, seist du allein? Nein, ich bin ganz nah. Ich bin da, ich sehe, wie es dir geht. Ich komme. Und jetzt kommt der Petrus. Über den kann man denken, was man will, aber mir gefällt er. Definitiv. Der Mann hat Glaubensmut. Wenn du es bist, dann sag mir, dass ich auf dem Wasser soll zu dir laufen. Hey, das wäuelt und kutet und tut. Ich kann mich noch an Herrn Grandjean erinnern, der immer Kindergeschichten erzählt hat. Einmal bin ich dabei gewesen, habe ein bisschen auf Kinder aufgepasst und er hat diese Geschichte erzählt und hat nachher der gleiche da, er steigt jetzt raus aus dem Boot und schaut mit dem Fuß, der treibt mich echt das Wasser. Ich sehe das Bild immer noch vor mir, ich weiss nicht, wie der Petrus ist ausgestiegen, aber der ist ausgestiegen und ist auf dem Wasser gelaufen, Jesus entgegen. Der Mann hat Mut. Und jetzt läuft er Jesus entgegen. Aber plötzlich schaut er nicht mehr auf Jesus, sondern er schaut auf die Wellen und sieht nur noch den Wind und kommt Angst über und sinkt. Und Jesus streckt ihm die Hand entgegen, hebt ihn und sagt, warum zweifelst du, du Kleingläubige? Und dann gehen sie zusammen ins Schiff und wo sie einsteigen, leitet sich der Wind. Es wird ruhig. Das haben die Jünger schon mal erlebt. Ein paar Wochen vorher. Da war Jesus zwar im Schiff, aber er hat geschlafen. Im grössten Sturm hat er geschlafen. Und dann haben sie ihn geweckt. Und Jesus ist aufgestanden, hat den Wind und den Wellen befohlen und die sind ruhig geworden. Und jetzt schon wieder. Und jetzt kommt einer der schönsten Versen in diesem Kapitel. Da kamen, die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Oh, manchmal brauchen wir auch wieder so eine Offenbarung in unserem Leben. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Dir kann ich vertrauen. Und dir will ich wieder nachfolgen. Und mit dir will ich klare Sachen machen. Du bist Gottes Sohn. Auf dich vertraue ich. Und jetzt kommen sie über ans andere Ufer. Es wird morgen. Ein paar Leute sind da am Ufer. Auch Fischer. Gesehen. Rennen ein bisschen ins nächste Dörfli. Da hat das Dörfli ein Städtli. Und sagen, er ist wieder da. Könnt die Kranken wieder bringen. Und die kommen wieder. Was macht Jesus? Er macht wieder alle gesund. Wunderschön. Ein traumhaft schöner Abschluss von diesem Kapitel 14. Weil der letzte Satz heisst, und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Wow, wetten wir manchmal auch. Einfach ihn können anlängen, dann sind wir wieder ganz gesund. Ja, das läuft heute nicht unbedingt so. Jesus hat damit seine Herrlichkeit offenbart, dass er Gott ist. Das steht im Matthäus-Evangelium, ich glaube im 8. Kapitel. Dass Jesus alle geheilt hat, damit erfüllt würde, was durch Jesaja gesagt ist, der das spricht, unsere Krankheiten hat er getragen. Er hat Krankheiten weggenommen. Das war das Zeichen, er ist Gottes Sohn. Darum können wir heute nicht heilen wie Jesus. Das kann niemand. Jesus hat das können machen. Er kann es noch heute, wenn er will. Es ist ein wunderschöner Abschluss von diesem Kapitel, aber jetzt kommt das Kapitel 15. Und das holt mich um. Als ich das gelesen habe, da in meiner Bibel, dann musst du eine Predigt machen, das ist ja furchtbar, was jetzt kommt. Das gibt es doch nicht, so etwas, nach dem, was jetzt passiert ist, oder? Jetzt müsst ihr mal den Anfang lesen. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten, denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Ja, was? Ist jetzt das denn ihr einziges Problem? Geht's eigentlich noch? Also das Freundlichste, was mir in den Sinn gekommen wäre, nach einem harten Arbeitstag und einer durchwachten Nacht und schon wieder am Arbeiten, jetzt kommen sie nicht stürmen, Entschuldigung, hätte ich wahrscheinlich gesagt, geht's eigentlich noch ein bisschen karierter? Wer ist das, der da kommt? Habt ihr das gesehen? Die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem. Nicht irgendwie von neben aussen, weil sie nicht so top-intelligent waren und halt einen kleinen Nebenjob bekommen haben als Pharisäer in einem irgendeinen Dörfli. Nein, die von Jerusalem. Das sind die, die man heute sagen würde, die sind habilitiert. Die haben nicht nur einen Doktortitel, sondern die sind Professor, die dürfen lehren an der Universität. Die haben die Habilitation, das ist noch einmal mehr, oder? Jetzt kommen die ganz Guten. Soll das denn ihr ganzes Problem sein? Also bitte. Wir wissen schon, dass das nicht denen ihr ganzes Problem ist. Ihr Problem ist, sie suchen irgendetwas, was sie Jesus dran können, aufhängen und schlecht machen vor den Menschen. Das suchen sie. Und wisst ihr, was Jesus macht? Das ist wieder etwas, das ich staune. Wir suchen ja Jesus als unser Beispiel, oder? Der gibt denen eine Antwort. Ich hätte die ins Pfefferland geschickt. Die Antwort ist schon hart, die er ihnen gibt. Aber er gibt ihnen die Antwort, die sie brauchen. Die sie jetzt nötig haben, da, wenn sie nicht über die Nase aussehen. Nach seinem anstrengenden Tag, der mit einer Hiobsbotschaft angefangen hat, die ihn traurig gemacht hat. Und nachher die ganze Nacht noch im Gebet und nachher auf dem See und jetzt schon wieder am Menschen heilen und zu ihnen schauen. Jetzt kommen noch die. Und er gibt ihnen Antwort. Jesus liebt Menschen. Er nimmt sich Zeit für die Menschen, die in Not sind. Er nimmt sich Zeit für seine Jünger, die es auf ein bisschen besser wissen sollten. Und er nimmt sich Zeit für seine Finden. Das ist enorm. Wie antwortet er denen jetzt? Das lesen wir miteinander. Verse 3 bis 8, Matthäus 15. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Sie haben ja gefragt, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung von den Alten? Es ist nicht einmal ums Wort Gottes gegangen. Einfach um Traditionen, oder? Und Jesus sagt ihnen, ihr seid ja viel schlimmer. Ihr übertretet das Wort Gottes wegen euren Traditionen. Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihgabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater und seine Mutter nicht mehr zu ehren. Das ist schon eine verkehrte Welt. Wenn der sagt, meine Eltern sind eigentlich am Hungertuch, damals hat es keine Sozialversicherung gegeben, keine AHV und so Zeug, oder? Dann haben die Kinder müssen zu den alten Eltern schauen. Und wenn der jetzt sagt, das, was ich eigentlich den Eltern geben müsste, das gebe ich Gott, das habe ich Gott geweiht, dann tönt ja das sehr geistlich, oder? Also, dann gebt das Gott und dann müsst ihr es den Eltern nicht mehr geben. Das war die Überlieferung. Und Jesus sagt, nein, das ist doch völlig verkehrt. Natürlich ist Gott grösser als eure Eltern. Aber er hat gesagt, schaut zu den Eltern, tut die Ehre. Das ist eure Aufgabe. Und bevor der Gott etwas weht weihen und die Eltern immer noch in der Not sind und ihr habt sonst nichts für sie, dann seid ihr die Eltern dran. Schaut zu euren Eltern, sollst Vater und Mutter ehren. Das ist wichtig. Macht das. Mit eurer Überlieferung tut ihr es verdrehen. So habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ja, eine traurige Geschichte. Im Kapitel 14 Wunder über Wunder. Jesus, der ein Wunder nach dem anderen macht, um den Menschen zu helfen, obwohl er eigentlich traurig ist. Und jetzt muss er denen sagen, die eigentlich die Lehrer vom Volk wären, auch gerade in der Schrift die Lehrer, der nahet euch zu mir zwar mit dem Mund und ehret mich zwar mit euren Lippen, aber euer Herz ist weit weg von mir. Und darum habe ich mir müssen sagen, ganz am Anfang haben wir doch gelesen, wir sollen einander lieb haben. Wenn wir Liebe untereinander haben, wird die ganze Welt erkennen, dass wir ihm seine Jünger sind. Die Liebe ist das Wichtigste. Ist doch mal einer zu Jesus gekommen und hat ihn gefragt, was ist das grösste Gebot? Und Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Das Herz soll nicht weit weg sein von Gott. Lieb Gott mit dem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das grösste Gebot. Und das Zweite ist vergleichbar. Du sollst die Nächste lieben wie dich selber. Wir kennen das. Ich hoffe, ihr kennt die Fortsetzung in Matthäus 22. Das ist das, was mir fast am besten gefällt an dem. Das ist so schön. Gott lieben von ganzem Herz, der Nächste lieben wie dich selber. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Wow. Also wenn ich den Nächsten liebe, dann will ich dem nichts stellen. Dann tue ich ihn auch nicht töten. Ich nehme ihm auch nicht die Frau weg, Ehebrechen. Ich lüge ihn nicht an, schränke ihn nicht übers Nest ab, wie wir so sagen, oder haue ihn übers Ohr. Nein, eigentlich nicht. Wenn ich Gott liebe, dann halte ich mich an Sabbat, Sonntag, tue einmal in der Woche einen Tag von Ruhe darf ich haben, wo ich auch Gott ehre. Unter der Woche tue ich Gott auch ehre mit dem, was ich tue. Ich will ihm nachfolgen. Dann halte ich mich fast automatisch an diese Gesetze. Das Zehnte macht uns vielleicht manchmal ein bisschen Mühe, sich wirklich ganz ehrlich zu freuen, wenn es einem anderen gut geht. Aber auch das bringen wir fertig mit Gottes Hilfe. Dass wir uns freuen, wenn es diesem gut geht. Und wenn wir lieben, erfüllen wir die Gebote. Die Liebe ist die Erfüllung von allem. Das ist wunderschön. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, so wie ich euch geliebt habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Unküchelte Nächstenliebe. Und ich muss zugeben, ja nicht genug davon. In mir in selber finde ich da nicht genug. Dann bringe ich halt meine kümmerlichen 5 Brötchen und 2 Fischli zu Jesus und bitte ihn, dass er mir hilft. Und dann ist es möglich, alle gern zu haben. Und ich glaube, das macht das Geheimnis aus von der Gemeinde, von uns. Von der Gemeinde Jesu Christi. Wir können ihn gerne haben. Jetzt sind wir eine Woche lang da in der Festhalle gewesen. Und dann siehst du Gläubige aus 28 oder 30 Gemeinden mindestens. Es hat wahrscheinlich noch ein paar mehr gehabt, die einfach nicht auf der Liste sind. Und plötzlich redest du mit einem oder mit diesem, ja, in welche Gemeinde gehst du? Und man spürt, es ist Liebe vorhanden. Wir haben vielleicht nicht überall ganz genau die gleiche Wellenlänge. Aber wir können ihn gerne haben. Das ist gewaltig. Und die Liebe ist eigentlich das grösste Zeugnis, das wir geben können. Und wenn wir jetzt Advent feiern, dann ist ja genau das, das, was wir feiern. Die Liebe von Gott, die uns Jesus geschenkt hat. Jesus, der kommt. Gott in Jesus. Zu uns Menschen, der sich Mensch macht. Der traurig werden kann und Stille braucht, weil er etwas so schwer getroffen hat, dass jetzt der Johannes sterben musste. Wo uns verstehen kann. Wir lesen es im Hebräerbrief. Wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben mit unseren Schwachheiten, sondern der kann das, weil er in allem, wie wir, versucht ist worden. Aber ohne Sünde. Und der Gott, der uns so liebt, ist zu uns gekommen. Das dürfen wir feiern. Wir dürfen uns jetzt schon, man kann sich das ganze Jahr freuen, aber jetzt wieder bewusst davon freuen in dieser Adventszeit. Euch ist heute ein Retter geboren. Der rettet uns von unseren Unzulänglichkeiten, von unseren Sünden und hilft uns in diesem Leben, dass auch wir können lieben können. Ich will noch beten. Ja, Vater im Himmel, mögest du mir vergeben, wo ich zu wenig liebe, wo ich zu wenig um deine Hilfe auch bitte, um lieb zu haben. Du uns führen auf diesem Weg, du schenkst uns deine Liebe, du hast uns mit deiner Liebe geradezu überschüttet. Danke von ganzem Herzen. Danke hast du nicht auf unsere Charaktereigenschaften geschaut, um uns zu retten. Keinen ist dir zu schlecht. Keinen ist dir zu wenig wert. Du hast uns alle lieb. Hab Dank dafür, Herr. Schenk, dass wir diese Liebe dürfen durch uns fliessen, dass sie auch zu anderen geht. Und schenk gerade in dieser Weihnachtszeit, dass wir vielleicht nicht dürfen sehen und denen, die in der Not sind, mit deiner Liebe dürfen begegnen. Danke von ganzem Herzen für alles, was du für uns tust und bist. Amen.